Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Herzlich willkommen zu eurer Lockdown-Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender. Hallo.
Hi. Herzlich willkommen zu unserer letzten Folge der ersten Staffel Schei und Rauch,
ja,
an dem wir ganz vieles erzählen werden, Sascha Fassbender.
Ja, zum Beispiel war heute deine letzte Sendung in deinem Stammsender, wo du von einer kleinen Praktikantin zu einer ganz großen, tollen Journalistin wurdest. Ganz schön schleimig hier, wie wir loslegen.
Ja, ist voll eklig, wie du das Wort schleimisch sagst.
Habe ich schleimisch gesagt, oder?
Ja, hat sich komisch angefühlt. Wie dem auch sei.
War es emotional?
Nee, komischerweise gar nicht.
Nicht?
Nee, also ich bin jetzt 10 Jahre dabei und du hast es schon gesagt, ich habe so als kleines Girl angefangen. Also bin so meinen Weg gegangen, ja nicht nur hier, sondern auch bei anderen Sendern. Aber hier war jetzt Schluss. Ich hatte heute meine letzte Sendung. Es war aber tatsächlich nicht so emotional, muss ich sagen. Also nee, ja, vielleicht auch, weil wir ja schon seit Monaten wissen, dass das jetzt alles passieren wird. Und ich habe mich aber tatsächlich riesig gefreut. Natürlich haben sich die Kollegen nett um mich gekümmert. Und wirklich gefreut habe ich mich über die Hörernachrichten. Da gab es zum Beispiel auch einen Hörer, der mir per Sprachnachricht ein Stück am Klavier gespielt hat und das für mich eingesungen hat, so zum Abschied. Oh. Und auch das war so süß. Und ja, da denkt man natürlich schon zurück, ne, an 10 Jahre, was ich alles gelernt habe. Die ganzen Tränen, die ganzen ernüchternden Situationen. Ich habe hier Nächte mir um die Ohren geschlagen, um Beiträge. Ich meine, was soll ich hier erzählen? Ne? Das hat der eine oder andere kennt das. Und ja.
Aber vielleicht war es auch nicht ganz so emotional, weil ja Anfassen irgendwie so mehr oder weniger verboten ist. Also wenn du, glaube ich, in der normalen Zeit deine letzte Sendung gehabt hättest, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen.
Ja, vielleicht, das kann sein. Aber ich glaube, der große Grund, warum es mich jetzt nicht irgendwie runterzieht oder sowas, ist, weil es meine Entscheidung war und gewissermaßen auch deine, Sascha.
Meine?
So, ja.
Echt?
In gewisser Hinsicht ja schon. Denn ich gehe hier und du gehst ja auch so da, von da, wo du eigentlich arbeitest. Und wir tun das aus einem bestimmten Grund. Darüber können wir gleich reden, aber wir werden natürlich, oder eines glaube ich kann ich auflösen, also ich werde woanders hingehen und ich gehe natürlich nicht alleine, sondern mit dir, Sascha.
Ich bin am Start. Aber wir müssen auch dazu sagen, wir lassen den Lokalfunk nicht ganz hinter uns, also wir lassen das Radio nicht ganz hinter uns.
Nee, überhaupt nicht.
Das ist noch wichtig zu erwähnen.
Richtig, wir werden ja beide weiterhin in Krefeld bei Welle Niederrhein zu hören sein. Ja. Und auch da super spannend. Wir werden gewissermaßen gemeinsam moderieren, immer am Wochenende die Sendung. Freue ich mich auch riesig drüber.
Oh ja.
Oh, das wird richtig cool. Also da, was das angeht, bleiben wir Moderatoren. Wir bleiben auch
Redakteure.
Das sowieso. Aber es gibt etwas, was uns widerfahren ist. Dank euch da draußen eigentlich auch. Ja, dank Chai und Rauch. Aber dazu gleich mehr, denn noch viel wichtiger. Sascha, lass mich endlich zu diesem Punkt kommen.
Okay, ja, tu es.
Denn ich habe heute so ein bisschen auf meiner privaten Instagram-Seite natürlich meine Leute so mitgenommen, die mir folgen. Und so an diesem Tag habe ich die mitgenommen. Und ich habe dann in irgendeiner, also irgendjemand schrieb dann, ich soll doch mal bitte Pannen abspielen. Das habe ich jetzt im Radio nicht gemacht. Aber ich habe da mal was vorbereitet für diesen Podcast. Für Chai und Rauch gibt es eine kleine Zusammenfassung an Pannen. Ich habe dir das da hingelegt.
Ja, ich drück auf der Knöpfe.
Ich bin so gespannt, was du dazu sagst.
Es ist 9.30 Uhr. News 89.4. Die Nachrichten.
Mit Raf Alhamdan, guten Morgen. Krim-Krise wird zum G20-Thema an. Und das Wetter bei uns ist nass. Ist 31 Millionen Euro gewonnen. Und soweit die News 89.4 Nachrichten mit Raf Alhamdan.
Raf,
du hattest dein Mikro schon an.
Ich hatte mein Mikro schon an und du musstest nochmal räuspern, ne?
Entschuldigung. Das hört ihr gleich hier bei mir auf News 89.4. Ich bin Raf Alhamdan, wünsche euch ein schönes Wochenende. Gar nicht wahr. Einen schönen Montagnachmittag mit uns. Oh Gott.
Und mit Tine Klimach.
Danke, Tine. Entschuldigung, dass ich so lachen muss. Hast du das auch gerade gehört? Irgendjemand hat da draußen ganz schön niesen müssen. Gesundheit, wer auch immer das war.
Die Nachrichten.
So, eigentlich hätte Mike jetzt reden sollen, aber irgendwie funktioniert es mit dem Mikro hier nicht. So, ich gebe dir jetzt mein Mikro, Mike.
Ja, das klingt sehr gut. So, mit Mike Kivilip. Einen schönen guten Tag.
Wir starten mit der... Entschuldigung.
Was ist los?
Ach Gott.
Das ist ja Wurm drin.
Ich muss die ganze Zeit an den Hahn in Rommerskirchen denken. Ich komme ja von da. Ja, gut, okay. Also A1 Euskirchen Richtung Köln zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuzköln-Nord. 2 Kilometer Stau. A1 Euskirchen-Dortmund zwischen Kreuzköln-Nord. So, Mike, mein lieber Kollege, raus aus dem Studio. Oh, ja, siehst du, ich bin nicht so eine gute Schneiderin, wie du es bist, weil der Ton ist jetzt einfach abgehackt, aber ja.
Wie? Ach so, aber ja. Das war schon das Ende, ja?
Ja, das war schon das Ende.
Schon,
es hätte schön ausfaden müssen, aber
alles cool.
War ja mein letzter Tag. Shit drauf.
Aber ich liebe sowas. Daran merkt man auch immer, dass das Menschen sind, die dahinter stecken und nicht irgendwie Maschinen oder so. Also ich
bin doch keine Maschine.
Ich finde es immer ganz süß, wenn da mal Versprecher bei sind.
Ja, ich habe jetzt so die harmlosesten genommen, muss ich gestehen. Aber wenigstens ein kleines bisschen.
Aber vielleicht können wir, das ist vielleicht unser Versprechen an unsere Podcast-Hörer fürs kommende Jahr, dass ich auch mal meine Versprecher auspacken werde.
Ja, Sascha, ja.
Und dann wird mal ordentlich einer ausgepackt.
Und, oh, okay. Verirrt sich ja die ein oder andere Joint-Rauchpanne da rein.
Vielleicht. Mal gucken.
So, aber erzähl mal, wie geht's dir denn heute überhaupt, Sascha?
Super an sich. Ich hatte die Woche frei, hab mich aber, was war das denn?
Entschuldigung, ich habe versehentlich meinen Ring in den Mülleimer geworfen.
Ach so.
Aber,
gut,
so.
Das ist nicht dein Ehering.
Never, never, never in my life.
Okay.
Worüber lachst denn du jetzt schon wieder?
Ich weiß auch nicht, dass dir dein Ring fallen. Ist ja auch egal. Ne, mir geht's super. Ich habe, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich dieses Jahr Pech gehabt und habe immer dann frei gehabt, wenn Lockdown war. Also ich konnte quasi nichts machen. Habe mich beide Male tatsächlich gähn um meine Steuer gekümmert.
Oh, Sascha.
Und ansonsten.
Können wir bitte nicht dieses Thema aufmachen und vor allem dieses Wort nicht sagen?
Du hast gefragt,
wie es
mir geht.
Nein, aber ich dachte, du weißt, dass ich ganz allergisch reagiere auf dieses Thema. Darüber dürfen wir auf gar keinen Fall reden.
Wo wir gerade so ein bisschen hinter die Kulissen des Radios gucken dürften. Mir ist letztens aufgefallen, dass ich als Kind immer Sachen übers Radio gedacht habe, die halt jetzt schon vor Jahren so aufgelöst wurden, aber so ganz teilweise kuriose Dinge.
Zum Beispiel?
Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich dachte zum Beispiel immer, wenn ein Moderator eine Kurzversion spielt oder einen Song abbricht, dass er live auf seinem Monitor sieht, wie viele Leute zuhören. Und wenn er sieht, dass die Zahlen runtergeht, dass er dann den Song, also dass er merkt, die Leute mögen den Song nicht. Und
du
er
bist
dann,
so klug gewesen als Kind?
Ja, das
Marketingkind.
Ich dachte mir so, boah, daran wird es bestimmt liegen. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Und später, als ich dann irgendwann im Radio gearbeitet habe, habe ich ja gemerkt, nee, es ist einfach Timing. Also die Nachrichten kommen, er muss den Song abbrechen. Oder Werbung.
Es ist lustig. Ich bin in Ostfriesland groß geworden und ich habe, welcher Sender war denn das? Es war auf jeden Fall Antenne Niedersack oder irgendwie sowas. Irgendwas mit an, also Ostfriesland ist praktisch, ne? Also gehört zu Niedersachsen. Ja. Ich weiß aber leider nicht mehr, welcher Sender das immer war, den wir da gehört haben. Es war auf jeden Fall nicht Radio Ostfriesland, zu meiner Schande.
Radio Ostfriesland.
Und ich habe tatsächlich lange Zeit immer gedacht, dass Leute, die im Radio arbeiten, sozusagen auch vor einer Kamera sitzen. Das klingt so komisch, aber ich
immer quasi. Oder wie? Also wie Tagesschau, immer.
So wie im Fernsehen halt.
Okay.
Aber ich habe jetzt im Nachhinein ich war echt ein dummes Kind, weil ich mich nie gefragt habe, wo kann ich die denn gucken, die Leute? So, wo kann ich die gucken? Wo kann ich sehen? Wo kann ich die zuschauen?
Einfach mal anrufen und fragen, wo kann ich dich gucken?
Dass da ein Song irgendwie in Kurzversion läuft, das erkenne ich ja manchmal heute nicht. Ey, come on.
Ja, ehrlich gesagt, es waren vor allem die abgebrochenen Songs.
Ja,
du kennst es ja so. Und etwas, was ich noch total als nervenaufreibend empfand und mich auch so ein bisschen nervös gemacht hat und ich auch irgendwie spannend fand, ist, wenn ein Moderator auf die Ramp gesprochen hat, also auf dieses, auf diesen instrumentalen Intro-Teil eines Songs, wo halt noch keine Stimme zu hören ist, und ich mir dachte, oh mein Gott, der Song geht gleich los, du musst jetzt fertig werden. Weiß jetzt aber, dass du das halt siehst. Also, beziehungsweise du kennst halt mittlerweile die Songs und weißt, wenn er anfängt zu singen, und als Kind fand ich das immer total, Ja, mich hat das total mitgenommen, so, ach krass, 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 der Song geht jetzt los, wann wird er endlich fertig? Und mich hat das als Kind sehr, sehr begeistert.
Ich glaube, meine größte Erkenntnis, als ich dann beim Radio angefangen habe, ist, und ich kann mir vorstellen, dass das viele auch jetzt noch überrascht, wenn sie das jetzt hören werden, Radio ist im Prinzip durchgescriptet. Also ja, die spontanen, coolen Moderatoren, die ihr da draußen hört, die sind vielleicht hier und da gar nicht so cool und lustig, weil alles, was die sagen, wird ihnen geschrieben. Das tun wir ja selbst als Moderatoren oder eben als Autoren. Das haben Sascha und ich ja auch jahrelang gemacht, also für Moderatoren schreiben, was echt eine Königsdisziplin ist, wie ich finde, weil es ja auch darum geht, die Spreche von jemandem zu übernehmen. Ne? Ja, also absolut. Ich wüsste auch zum Beispiel ganz genau, wie ich für dich schreiben müsste, wie ich für einen anderen Kollegen, für eine Kollegin schreibe. Also es kommt immer darauf an. Deswegen, das ist das Tolle eigentlich auch an dem Job, dass du mal abgesehen vom Journalistischen sozusagen wirklich lernst, jemanden zu verstehen und für ihn zu schreiben. Das gelingt mal mehr, mal weniger, keine Frage, aber ja.
Ich habe tatsächlich eine Zeit lang, jetzt setze ich mir hier die Lorbeeren auf, Moderation für viele Radiosender gleichzeitig geschrieben. Mhm. Das war dann immer sehr, sehr schwierig, weil du trotzdem versuchst, alle abzuholen oder dann erst recht versuchst, alle abzuholen. Wobei ich aber auch sagen muss, wir wollen jetzt ja auch nicht das Radio komplett entzaubern. Es gibt natürlich auch spontane Situationen und zwar jetzt nicht nur Outtakes, sondern es gibt auch, weiß ich nicht, wenn es mal ein bunteres Thema ist. Also klar, Fakten, Themen, die sind sehr krass geskriptet und da sollte man sich auch am Skript halten, weil es halt eben um Fakten geht. Aber es gibt natürlich auch bunte Mods, die man auch einfach mal so witzig machen kann.
Also ich mache im Prinzip alles frei. Also es sei denn, ich habe, warum lachst du darüber?
Glaube ich dir, aber witzig, du hast vor einer Minute gesagt, ja, beim Radio ist alles geskriptet und eine Minute später, ich mache übrigens alles frei.
Also wenn ich Sendung habe, das meine ich ja damit, ne? Also die Moderatoren legen sich ja Sachen zurecht, ne? Du schreibst dir auch Sachen runter, du willst das ja auch performen, aber das mache ich überhaupt nicht. Also ich habe zum Beispiel niemanden, der direkt für mich schreibt. Und da gibt es ja so einige von uns, die sagen, so detailreich brauche ich das nicht. Mache das gar nicht. Gar nicht mal, weil ich denke, ich bin so cool und so toll, sondern einfach, weil mein Stil halt so ist. Ne? Also ich bin jemand, ich kann nicht so gut abgelesen performen. So bei mir funktioniert das immer, wenn ich das frei mache und recht spontan. So arbeiten aber eigentlich die allerwenigsten. Wir haben aber eine Kollegin, also für mich eine ehemalige, für dich ja jetzt mittlerweile auch eine ehemalige, die einen sehr krassen Schreibstil hat, die nämlich im Prinzip nach jedem Wort 3 Punkte macht und dann kommt das neue Wort und dann wieder 3 Punkte. Und ich habe immer gedacht, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, warum machten die das? Und dann habe ich irgendwann für sie schreiben müssen und dann habe ich begriffen, weil sie das so gebraucht hat, musste ich also nach jedem Wort 3 Punkte machen, das nächste Wort schreiben und ich habe realisiert, Mann, das hat echt einen Vorteil, denn die Worte stehen so weit auseinander, dass du viel schneller und besser drüber fliegen und drüber lesen kannst. Den Trick habe ich mir gemerkt, den habe ich aber nie angewendet, weil einfach für mich ist es Free-Floating immer besser.
Okay. Es gibt auch einen Kollegen, den habe ich in meinem Volo-Kurs kennengelernt, der schreibt Deutsch LK. Der schreibt die Verben im Infinitiv. Der schreibt die Verben immer im Infinitiv.
Sind wir Journalisten? Irgendwie so weit war das,
Wir haben gerade 20:07 Uhr.
Ja, ich weiß.
Ich wollte sagen, es war eine harte Woche, war es ja gar nicht. Naja, auf jeden Fall dieser Kollege, der baut immer so Mustersätze. Irgendwie funktioniert's, aber jeder muss da auch so seinen eigenen Stil finden. Ja. Also bei mir kommt da auch mal ein Rechtschreibfehler drin vor, einfach nur, damit du es nicht so wegliest wie ein Geschichtenerzähler, sondern dass du auch mal hier und da mal stehen bleibst und auch mal Betonungen setzt und so weiter und so fort.
Schau mal meine Nägel, die sind recht lang. Mhm. Okay, damit zu tippen auf einer Tastatur ist ein Ding der Unmöglichkeit. So, ich habe mich...
Richtige erste Weltprobleme, ey.
Es ist nicht so, dass ich die Nägel an die Arbeit anpassen, sondern meine Arbeit muss ich immer mal an diese Nägel anpassen. Ja? Und also selbst wenn ich mir Sachen aufgeschrieben habe, es waren nie volle Sätze, es waren nie auf Rechtschreibung geachtet. Es liest ja nur ich, ne? Und Aber lass uns aufhören mit dem langweiligen Scheiß.
Zumal es ja auch weitergeht. Also wie gesagt, wir bleiben ja dem Radio erhalten, aber wir machen jetzt auch neue Projekte.
Ich glaube, wir müssen anfangen mit einem Danke an alle, die uns hören, regelmäßig hören,
supporten
immer mehr und mehr mit jeder Folge. Das ist, wir sehen ja auch die Aufrufzahlen und das ist manchmal morgens erschreckend drauf zu gucken und zu denken, okay, wow, so was ist denn hier passiert? Also von daher, wäre das nicht passiert, wäre alles, was uns jetzt bevorsteht, nicht möglich und von daher vielen Dank.
Vielen Dank auch an unsere Gäste.
Ja.
Fallen dir alle noch ein?
Ja, die fallen mir alle ein. Okay. Ich bitte dich.
Namentlich auch?
Ja, natürlich auch namentlich. Ich kann gar nicht sagen, wer mir besonders krass in Erinnerung geblieben ist oder welchen Talk ich besser fand oder sowas. Es war jedes Mal was anderes. Wie ist es bei dir?
Jede Folge hat für mich irgendwie was anderes, Besonderes gehabt, aber es gab für mich vor allem überraschende Folgen. Mhm. Wie zum Beispiel mit dem Bestatter Mike.
Ja.
Weil die war, wir haben natürlich viel über den Tod gesprochen, aber auf eine positive Art und Weise und tatsächlich oft auch auf eine lustige Art und Weise, ohne uns jetzt irgendwie über, weiß ich nicht, Tote an sich lustig zu machen im klassischen Sinne, ja. Aber es waren auch an sich sehr, sehr ergreifende Folgen auch dabei.
Total. Ja. Ja. Ich, denk zum Beispiel an Tobi und Tanja, die wir vor kurzem noch hatten. Ja. Tobi hat seine Frau vor 2 Jahren online kennengelernt. Sie war krank oder ist krank und hat dringend eine Niere gebraucht. Und was für ein Zufall. Seine hat tatsächlich gepasst und sie trägt jetzt seine Niere. Ein glückliches, zum Glück gesundes Paar und großartige Menschen auch.
Voll. Ja. Echt süß, die beiden. Ja.
Richtig stolz war ich tatsächlich, als wir Gerda, Kelly und Sephora da hatten. Das sind die wunderschönen 3 tolle Frauen, sind das, die in Düsseldorf die Black Lives Matter Demo organisiert haben. Ja. Und mit denen zu sprechen war so krass. Nicht nur, weil wir uns über das Thema und Black Lives Matter und Polizeigewalt und so unterhalten haben, sondern ich weiß noch ganz genau, dass Sephora dann so einen Moment hatte. Ich hatte ja gefragt oder ich hatte denen erzählt, dass viele von meinen deutschen Freunden gar keine anderen ausländischen Freunde haben neben mir. Und sie sagte dann so ganz selbstkritisch und auch so selbstreflektiert, ja, aber weißt du, also ich muss mich auch fragen, so wie viele weiße Freunde habe ich denn eigentlich? Ja. Und das war so, wo ich mir dachte, cool, dass das im Gespräch dazu kam, dass jeder von uns sich selbst so reflektiert hat.
Das ist ja auch, ohne jetzt irgendwie den Klugscheißer raushängen zu wollen, das ist ja auch eine Definition von Integration.
Total.
Also es gab bei diesen ganz ekligen Mesut Özil-Diskussionen gab es halt unter anderem diese Definition. Man erkennt jemanden daran, ob er integriert ist, wenn er mit vielen Menschen befreundet ist, die aus diesem Land kommen. Also du zum Beispiel bist integriert, weil du mit mir befreundet bist, als Beispiel.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Weil ich von hier komme.
Ja.
Finde ich auch ein bisschen komisch.
Schwachsinn.
Weil, ja. Aber ja, das ist, und vor allem muss ich mich ganz krass bei dir bedanken, weil das war auch die erste Folge mit Gästen.
Mhm.
Und du hast gesagt, die müssen wir einladen. Ich habe dir gesagt, ja, schon. Aber Gäste, lass es uns mal ausprobieren. Und ich muss sagen, mich hat diese Folge so begeistert.
Ja.
Das, weil es einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema ist und man kann nicht genug darüber reden.
Ja, und jetzt werden wir so emotional.
Die Folge hat noch gar nicht richtig an Fahrt aufgenommen. Wir werden jetzt schon total emotional. Okay, jetzt lass uns eben sagen, was für Projekte wir vorhaben und dann kann endlich die Folge starten. Ich habe gerade mein Mikro ausgemacht.
Ja, doof.
Ich habe einfach
Vollprofi.
Hau ja aufs Pult.
Sascha Fassbender, du Allmann.
Ich hau hier aufs Pult rum und mache einfach mal Mikro aus.
Apropos Allmann, das müssen wir natürlich auch noch erwähnen. Cashmo war ja auch bei uns.
Ja.
Und das möchte ich einmal ganz kurz sagen. Nach wie vor, Cashmo, ein deutscher junger Mann.
Ja.
Junger Mann, so. Rapper und hat hier echt Welle gehabt dieses Jahr mit seinem Song Allmann. Hat sich die Zeit genommen und ist damit auch tatsächlich auf die 1 gekommen. Der Hip-Hop-Charts in Deutschland ist zu uns in dem Podcast. Und wir hatten ein so offenes, ein so gutes, starkes Gespräch. Und ich war so beeindruckt von ihm. Es gab einige Stimmen, die gesagt haben, das ist voll der Nazi, weil er in seinem Song Allmann darüber spricht, wie er sich fühlte als deutscher Junge im Problemviertel sozusagen von Migranten umgeben. Und das ist meine persönliche Haltung zu ihm. Dieser Mann bis heute noch hatte sich immer mal wieder gemeldet, sich erkundigt, wie es uns geht und hat so auch mit uns so offen erzählt, seine wirklich schlimme, intime Geschichte mit uns geteilt.
Absolut.
Und dafür kann ich nur unglaublich dankbar sein und das hat mich total berührt und inspiriert. Selbst wenn er rechts wäre, was er nicht ist, was er selbst sagt.
Nee, und
was
er bezeichnet sich als unpolitisch, meine ich. Ne?
Das oder sogar das, aber er sagt definitiv, ich bin kein Nazi. Aber selbst wenn er konservativ wäre oder rechts, das ist nichts, was ich gut finde. Und trotzdem ist das da. Es existiert, wir müssen miteinander reden und dieser Mann hat bewiesen, dass er sehr wohl mit uns reden kann. Ich weiß, dass da draußen vieles abgegangen ist, was nicht so cool war, auch nicht von ihm. Und auch das habe ich ihm gesagt im Übrigen. Er hat einige Journalisten kritisiert, aus welchen Gründen auch immer. Ich fand die Art und Weise von ihm gar nicht cool und selbst das hat er sich angehört, hat das reflektiert und hat gesagt, okay, ja. So, und darum geht's am Ende. Ist mir egal, wer du bist. Wenn du in der Lage bist, dich mit mir auszutauschen und wenn du in der Lage bist, dich zu unterhalten und andere Meinungen zumindest anzuhören und dann auch anzunehmen, dann kriegst du meinen Respekt und du kriegst auch meine Unterstützung in dieser Hinsicht.
Der große Schei- und Rauch-Jahresrückblick hier gerade.
Yes!
Schön.
Ja.
Ja. Und wir haben quasi die größte Prediction aller Zeiten in unserem Podcast gehabt. Ich weiß nicht, ob wir es predicted haben, aber es war ja eigentlich in der Folge mit den beiden Demokratinnen. Mit den US-Amerikanerinnen.
Genau.
Da ging es ja eigentlich die ganze Zeit darum, dass Biden natürlich Präsident wird. Und er wurde es.
Richtig.
Und das war unsere Prediction. Wer weiß, ob er es ohne uns geworden wäre.
So, Joe, nein, du kannst dich gerne bei Schei und Rauch melden.
Genau.
Die allererste Prediction, die wir gedroppt haben in der ersten Folge, da hast du mich gefragt, ja, warum machen wir das hier eigentlich? So, was habe ich gesagt? Wir machen das, damit wir, also du, Sascha und ich, eine gemeinsame Radioshow bekommen. Das ist jetzt noch nicht halbwegs bei Welle eingetroffen, aber es ist etwas passiert, was noch viel besser ist. Und jetzt können wir es endlich sagen, ne? Sascha und ich werden künftig beim WDR Podcasts machen, also als Autoren werden neue Formate erstellen. Eins ist schon seit einiger Zeit in Arbeit mit einem ganz, ganz tollen Moderator, den ihr oder den die meisten von euch auch schon kennen werden. Und ich, das war ein wilder, verrückter Ritt und das ist unglaublich, dass wir jetzt beim WDR sind und dort das machen, was wir eigentlich hier hobbymäßig machen, nämlich Podcasts und neue Formate überlegen und Menschen porträtieren.
Ja, absolut. Und das Ganze machen wir natürlich nicht alleine. Wir haben ein richtig cooles, junges Team.
So krass.
Die wir wirklich richtig gerne kennengelernt haben. Wir alle kennen das. Corona-Situation ist kacke. Und trotzdem haben wir es irgendwie hinbekommen, uns kennenzulernen. Ja. Natürlich auf Abstand und Co. wissen wir ja alle.
Und ehrlich gesagt auch über viele Online-Meetings.
Voll. Ey, ich habe so viel Bock, mit jedem Einzelnen von denen mindestens 2 Bier wegzumachen. Ja. Aber irgendwie...
Vielleicht nächstes Jahr.
Aber es freut mich echt, diesen Weg gehen zu dürfen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht so ganz realisiert.
Boah, das war so ein krasses Erlebnis zu realisieren, dass da andere junge Leute, starke Frauen, das ist, glaube ich, so das, was mich mit am meisten davon überzeugt hat, diesen Schritt zu wagen. Da sind Frauen dabei gewesen, die wir jetzt schon kennengelernt haben, Kolleginnen, künftige Kolleginnen auch, wo ich mir dachte, wow, warum stoße ich jetzt erst auf euch? Das ist schon echt krass. Und ja, aber wie gesagt, das wäre nicht möglich, hätten wir Schei und Rauch nicht gestartet, wäre das nicht so gut angekommen, hätten das wichtige Leute nicht auch mitbekommen und gehört letztendlich. Und ja, wir machen natürlich weiter mit Schei und Rauch, das ist
absolut die
wichtigste Message.
Ja. Und ihr könnt euch jetzt schon auf coole Gäste im nächsten Jahr freuen.
Ihr werdet sterben.
Wir haben da mal was angeleiert.
Ihr werdet euch freuen, bin ich sicher. Ja.
Ja, im nächsten Jahr wird alles besser.
So, jetzt haben wir so viel über Erfolg gesprochen und das in diesem Corona-Jahr. Also wir sind gesegnet. Mhm. Wir haben diese Chance genutzt und glücklicherweise ist daraus etwas geworden, das wir uns beide hätten, glaube ich, so nicht vorstellen können. Lass uns aber doch mal über negative Sachen sprechen, die uns auch widerfahren sind, weil ich glaube, dass das vielen Leuten so geht in diesem Jahr.
An sich in diesem Jahr?
Ja. So, was war so ein richtiger Abfuck?
Kann ich dir ehrlich gesagt so jetzt gar nicht sagen.
Ja, wir hatten irgendwie auch echt eine krass gute Zeit.
Alter, wir beeiern uns hier gegenseitig gerade ordentlich. Eure Schicksale sind uns scheißegal, weil wir haben eine richtig gute Zeit.
Ich wollte damit sagen, natürlich hat das jetzt alles so krass geklungen und so toll, aber Ey, ich habe so viele Tränen vergossen dieses Jahr. Ich habe so krass tief in der Depri-Phase gesteckt. Ich habe so heftig an mir gezweifelt. Ich habe wollte so oft alles über den Haufen werfen. Ich habe mir viele Dinge eingestehen müssen. Ich habe mir eingestehen müssen, dass Instagram echt ungesund ist für mich, dass ich mich krass mit anderen Menschen vergleiche, dass ich ein krasses Problem mit meiner Optik habe. Also ich will damit einfach nur klarstellen. Leute, ich habe so oft die Situation gehabt, auch dieses Jahr, dass ich dachte, oh mein Gott, die ist so erfolgreich oder der hat's geschafft oder der macht dies und jenes und warum schaffe ich das nicht? Und das ist so ein krasser Bullshit, weil wir erleben Niederlagen, das werden wir auch künftig noch, da lege ich meine Hand für ins Feuer, aber jeder von uns wird auch Euphorie erleben und Glücksmomente und mir ist das Herz dieses Jahr so krass gebrochen, wirklich richtig, richtig schlimm gebrochen und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich da rausholen kann, aber es hat geklappt. Und
möchtest du drüber reden?
Nein. Denn am Ende des Tages weiß jeder, was ich damit meine. Jeder hat Schicksalsschläge zu verkraften. Klar. Und wir hatten jetzt das Glück, dass wir auch viele heftige, krasse Momente hatten. Also Sascha, du und ich zusammen. Ist auch toll, diesen Ritt gemeinsam. Ist vielleicht blöd, das Wort Ritt in dem Zusammenhang zu benutzen.
Alles okay. Alles okay. Also das Einzige, was mir oft widerfahren ist dieses Jahr, ist, dass ich viel vergesse und vergessen habe und das liegt aber wahrscheinlich einfach an dieser Situation, dass ich neben dem Job, den wir beide sowieso schon haben, gerade noch diese WDR-Projekte und das ist einfach, ich bin einfach ein Arbeitsmensch und work first und dann irgendwann leider erst privat, so traurig das auch klingt, aber ich versuche das alles irgendwie ins Reine zu bringen im kommenden Jahr. Ich habe zum Beispiel allein in diesem Monat 3 Geburtstage vergessen und ich hasse mich dafür.
Ich habe in diesem Jahr an fast alle Geburtstage meiner Eltern gedacht und das war schon ein großer Erfolg für mich.
Wie oft hat dein Vater Geburtstag, dass du alle Geburtstage
Da müsste ich nochmal nachgucken.
Ist der Mann einfach 150 Jahre alt?
Nee, noch nicht ganz.
Ja, aber ich habe den allen nachträglich gratuliert, aber es ist schon, das tut mir dann immer auch irgendwie so krass leid, weil ich mir denke, die denken alle an meinen Geburtstag und ich halt gar nicht. Aber ich habe heute einen Kumpel pünktlich gratuliert.
Sehr gut.
Grüße gehen raus an Kasra. Geiler Typ. Und er hat heute das Witzige gesagt. er ist Perser, Iraner, und er hat gesagt, nach Corona ist das neue Inshallah. Also so alle sagen nach Corona, aber früher war das einfach Inshallah.
Ja. Schön. Ja, aber siehst du, das ist jetzt schon wieder ein Erfolg. Das war wieder ein guter Moment. Und wir müssen jetzt auch mal über die Scheiße reden, die uns widerfährt, weil auch das passiert uns natürlich. Und ich will nicht, dass hier jemand diese Folge hört und denkt, wir sind nur glücklich und nur gesegnet und nur positiv. Nein, es ist viel Scheiße auch passiert.
Ey, wir haben... War das die letzte oder die vorletzte Folge? Ganz krass über Schicksalsschläge, über Todesfälle gesprochen.
Ja,
natürlich läuft es für keinen perfekt. Aber nach Corona wird alles besser.
Ihr merkt, Sascha, fällt es sehr schwer über...
Mir fällt, wenn ich auf das Jahr zurückblicke, fällt mir jetzt nichts krass Schlimmes ein. So was mich ganz persönlich irgendwie getroffen hat. Nee.
Weißt du, was merkwürdig ist, was mir jetzt sofort in den Sinn kommt? Der Tod von Kobe Bryant. Ich weiß gar nicht warum, aber sein Tod hat mich tatsächlich krass erschüttert und das klingt total dumm, ne? Ich komme mir so lächerlich vor. Ich habe tatsächlich dann ein paar Tränen vergossen, einige Tage später, als dann, waren das ein paar, ich weiß nicht, also auf jeden Fall eine Zeit später, weil ich dann so krass über seine Frau nachgedacht habe und seine kleinen Kinder und all das. Und das ist merkwürdig, weil ich dieser Person niemals begegnet bin. Und trotzdem hat es mich so getroffen, weil dieses Schicksal so krass war. Und es war so ein kollektives Leiden, hatte ich das Gefühl in diesem Jahr. Ne? Zum Glück noch vor Corona alles passiert. Aber wo ich dachte, heftig, dass mich dieser Tod so krass berührt hat von Kobe Bryant. Weil er, glaube ich, für ganz viele, auch für uns natürlich, nicht nur ein Basketballer war, sondern einfach eine Ikone der Popkultur natürlich, eine Ikone im Sport, eine Ikone in der Hip-Hop-Szene, auch das muss man ehrlicherweise sagen.
Ähnliches Beispiel, der Black Panther-Darsteller.
Ja, aber du hast recht, viele Schicksalsschläge.
Davon gab es natürlich massig, aber es ist jetzt, also ich dachte, deine Frage hat darauf abgezielt, so in meinem direkten Umfeld.
Ja,
so in
mir fiel das nur gerade ein wegen Schicksalsschlägen und ich dachte, krass, dass mir dieser Schicksalsschlag sofort einfällt, aber dann haben wir eben alle Corona erlebt und ich glaube, langsam, so traurig das ist, fängt das an, dass es den ein oder anderen von uns irgendwie auch nicht unbedingt direkt persönlich betrifft, aber insofern persönlich, dass man irgendwie jemanden kennt, der gerade hart daran zu kämpfen hat, ja, ne, oder krass damit zu kämpfen hat, sei es jetzt finanziell, beruflich oder auch einfach, weil jemand erkrankt ist und man in einer Ungewissheit steckt.
Ja, es kommt auch irgendwie immer näher und deswegen können wir auch nur auf den Impfstoff hoffen, der jetzt diese Woche, also kommende Woche quasi, freigegeben wird in Deutschland.
Ja, ja.
Würdest du dich impfen lassen?
Ich habe tatsächlich anfangs gesagt nein. Aber ich glaube, ich schwenke um. Ist schwierig. Ich bin froh, dass erstmal die Leute, also meine Eltern zum Beispiel, die habe ich, die haben gar keine Meinungsfreiheit mehr unter mir, nachdem ich sie auch schon in Quarantäne gesteckt habe und alles geschickt habe. Ich habe wirklich deutlich gemacht, dass es einen ganz heftigen Familienstreit geben wird, wenn die sich nicht impfen lassen. Selbst wenn es riskant wäre, diesen Impfstoff einzunehmen. Ich sehe diese krassen Risiken jetzt noch nicht, aber selbst wenn es so wäre, würde ich mir wünschen, dass meine Eltern und alle Leute, die deutlich älter sind oder beziehungsweise zur Risikogruppe gehören, es trotzdem tun, denn dieses Risiko, glaube ich, ist besser wegzustecken als die Situation, in der wir uns jetzt befinden.
Ja, ja. Ich habe auch mehrere Interviews gehört, zum Beispiel auch von Ärzten, die halt dann bald impfen sollen, und die wurden auch gefragt, was sagen sie denn zu Leuten, die Bedenken äußern, und die haben auch gesagt, klar, können Nebenwirkungen kommen. Zum Beispiel, es gab in Großbritannien war es meine ich zwei ganz krasse Fälle von Nebenwirkungen, aber beide waren auch Allergiker.
Ja.
Und der Arzt hat auch gesagt, die wären in Deutschland niemals geimpft worden.
Das war ein Fall in Großbritannien, genau, und ich meine zwei in den USA, in Alaska.
Oder so, ja, ja. Ja. Auf jeden Fall hat er gesagt, diese Patienten wären in Deutschland nicht geimpft worden, und er hat auch gesagt, alle Nebenwirkungen, die es gibt, sind alle nicht so schlimm, wie wenn Corona bei dir ausbricht.
Das denke ich auch. Aber der Punkt ist, und das ist so schlimm an den Corona-Leugnern, die nehmen uns eine Sache weg, nämlich offen kritisch zu sein. Und da müssen wir aufpassen. Corona-Leugner oder ich sage jetzt mal diese Attila Hildmann-Typen, ne? Ja. Das sind Menschen, die Panik verbreiten. Man kann sich, finde ich, aber sehr wohl hinsetzen und das Ganze kritisch betrachten und sich angucken.
Sollte man sogar.
Sollte man und muss man. Und wir leben in einer Gesellschaft, die uns das auch erlaubt. Und absolut, das ist gut. Aber ich merke schon, dass die ein oder anderen, also ich sage ganz offen, ey, ich habe gesagt, ich möchte mich erstmal nicht impfen lassen. Und ich war auch immer selbstbewusst, das zu sagen. Aber ich merke schon, dass der ein oder andere mich dann so anguckt und sagt, ja, ich will das nicht sagen, weil dann am Ende denken die dann, ich bin Corona-Leugner. Ich denke mir, an was für einem Punkt sind wir denn angekommen? Nein, du darfst sehr wohl Bedenken äußern. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Und im Übrigen ist das auch eine Aufgabe von Journalismus. Es ist unsere Aufgabe, nicht zu sagen, wuh, super Impfstoff, sondern zu sagen, okay, lass uns mal gucken, was da möglicherweise nicht so cool dran ist oder was da schwierig ist. Und das will ich damit nur sagen, dass diese Verschwörungstheoretiker machen es uns Normalos schwer, Kritik oder Bedenken zu äußern und darüber einfach nur sachlich mit anderen Menschen zu reden.
Absolut. Und es ist ja auch so, zumindest erlebe ich das bei mir so ein bisschen, Corona hat aus jedem so einen kleinen Hypochonder gemacht. Und ich finde, es ist völlig normal zu sagen, eine Langzeitstudie finde ich schon cooler,
voll,
ist halt nur schwierig, weil das Virus muss so schnell wie möglich bekämpft werden, weil die nächsten 30 Jahre Lockdown möchte ich jetzt nicht haben.
Ja.
Und zu guter Letzt, man kann es gutheißen, man kann es kritisieren, wir leben im Kapitalismus und da geht es nicht, so lange einen Lockdown zu haben. Das funktioniert nicht, das kann nicht funktionieren. Und deswegen ist ein Impfstoff so schnell wie möglich, wie es auch nur geht, zumal ja Deutschland schon sehr weit hinten ansteht. Also die Prüfungen hier sind ja schon vielmals strenger als in anderen Ländern.
Ja.
Und es ist so ein bisschen, du kannst machen, was du willst. Wenn du den Impfstoff ganz, ganz, ganz früh einsetzt, wirst du kritisiert dafür, dass du ihn ganz früh einsetzt.
Ja.
Setzt du ihn ganz spät ein. Ich habe schon in der Bild-Zeitung gelesen, Deutschland gibt den Impfstoff ins Ausland, bevor er hier im Land genutzt wird.
Asozial.
Also du kannst machen, was du willst.
Asozial.
Du wirst auf jeden Fall kritisiert.
Ich gehe nicht davon aus, dass der Bild-Chefredakteur Julian Reichelt das jetzt hier hört, aber wenn Julian, shut the fuck up. Ich kann dich nicht leiden von dem, was ich von dir lese. Ich finde dich eklig, ich finde dich ohne Moral. Ich würde ihm, aber einmal bin ich ihm begegnet bei der Bild-Gala Ein Herz für Kinder.
Ja.
Die Ein Herz für Kinder-Gala in Berlin, 2017 war das. Und dann stand er da auf dem roten Teppich und hat natürlich die Gäste auf dem roten Teppich begrüßt. Und ich stand da im Pressebereich und musste da Interviews führen. Unter anderem mit Ursula von der Leyen, die total begeistert war, als sie ein Mikrofon gesehen hat. Aber das war nur so jetzt meine persönliche Einordnung. Und da habe ich den gesehen. Ich dachte, bah, einfach nur bah.
364 Tage im Jahr ist ihm die deutsche Gesellschaft egal. Und an diesem einen Tag, Herz für Kinder, da putzt er sich raus.
Ja. Ganz ekliger Typ, aber wie gesagt, das sagt nicht die Journalistin Rahaf Alhamdan, sondern das sagt
Lil Ruru.
Lil Ruru oder Ruff. Ich liebe meinen Spitznamen.
Aber ich muss sagen, wir brauchen uns eigentlich nicht zu sorgen, denn Gandalf-Darsteller Ian McKellen hat sich impfen lassen. Also wenn sogar ein Zauberer zu dem Impfstoff greift, dann muss der gut sein.
Ja, ich drücke aber und denke auch ganz dolle an alle Leute, die jetzt Weihnachten wirklich einsam und alleine sich fühlen und vielleicht sogar Familienmitglieder oder Freunde haben, die infiziert sind. Leute, ich liebe die Weihnachtszeit, das ist die beste Zeit im Jahr, wie ich finde. Aber das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Ja. Nur weil ihr jetzt Weihnachten eure Eltern oder Großeltern nicht trefft, heißt das nicht, dass sie komplett vereinsamen. Also kümmert euch auch außerhalb von Weihnachten um eure Großeltern und Eltern.
Ja, da gibt's eine sehr, 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 sehr schöne Machtwerbung bei uns. Edeka-Werbung zu.
Nee, ey, da konnte ich nicht gucken.
Die ist so, so.
Ja, du hast
toll,
mir geschickt.
So süß. Guckt es euch an. Nee. Man kann von dem Supermarkt halten, was man will, aber die Werbung ist cool.
Die machen immer coole Spots.
Voll.
Aber ich heule immer.
Ja. Aber man muss auch dazu sagen, lieber jetzt dieses eine Weihnachten ohne Oma und Opa als ab sofort jedes Weihnachten ohne und Opa, weil sie dann möglicherweise sich anstecken. Also das ist so sehe ich das so ein bisschen. So krass es jetzt auch klingt, aber es kann ja passieren.
Ja.
Und wir haben letztens schon zitiert, da hat Mickey Beisenherz das Coole gesagt, nicht Last Christmas, sondern Last Christmas. Also, hört auf, lasst es sein, großartig.
Ja, aber was soll ich dir sagen? Wenigstens feiern wir jetzt einen Mann aus Palästin, aber das ist das, worum es mir geht. Lasst uns wieder zu den wirklich wichtigen Dingen zurückkommen. Und ich glaube, dieses Jahr hat uns auch gezeigt, wie scheiße gut es uns geht hier in diesem Land.
Absolut. Absolut. Wir beschweren uns, dass wir zu Hause bleiben müssen. Andere wären froh, wenn sie ein Zuhause hätten.
Ja. Total krass.
Aber wo wir gerade von Ian McKellen gesprochen haben, ich habe eine Frage aus zwei meiner Lieblingspodcasts geklaut, Gemischtes Hack und Apokalypse und Filterkaffee. Mhm. Und zwar, Ian McKellen ist ja ein britischer Schauspieler. Mhm. Was glaubst du, welcher Promi müsste sich in Deutschland so als erstes impfen lassen, dass die Deutschen sagen, ach komm, wenn der das macht, dann mache ich es auch.
Ganz ehrlich, ich glaube Gregor Gysi oder echt? Sarah Wagenknecht.
Echt?
Ja, weil das sind tatsächlich zwei Politiker, aber das sind Politiker, die Menschen aus allen Ecken und Bereichen erreichen. Eine Sarah Wagenknecht, die eigentlich eine linke Politikerin ist, holt mittlerweile auch leider sehr viele Menschen eher so aus der, sagen wir mal, etwas rechteren Szene ab. Gregor Gysi war schon immer ein Mann, dem jeder so...
Großartiger Kerl.
Also egal, woher du bist und was du bist und wovon du überzeugt bist, alle gucken den immer so verliebt an, so der Gregor kommt und unterhält uns. Ich glaube, dass sehr viele Menschen Wert auf seine Meinung legen, was glaube ich auch interessant wäre, wenn es ein Imam täte. Warum guckst du mich so fragend an?
Ich möchte, dass du deinen Satz zu Ende führst und würde dann noch eine Frage dazu packen.
Mhm. Und also dann hätten wir das und du Sascha, ich glaube, wenn du dich impfen lassen würdest, tatsächlich war, weil niemand ist so überzeugend wie du.
Ich habe jetzt eher so an irgendeinen aus der Popkultur gedacht, also irgendwie einen Sänger, einen Promi oder sowas. Was ich aber faszinierend finde, aber du hast das argumentativ sofort aufgeklärt. Ganz plakativ wäre natürlich, wenn es jemand aus der rechten Szene ist.
Ja.
Also weiß ich nicht, Alexander Gauland zum Beispiel. Ja. Wenn er sich als erster, passt ja auch vom Alter, wenn er sich als erstes impfen lassen würde, das wäre schon huiuiui. Aber hast du, oder soll ich erst meinen Vorschlag machen?
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Thomas Gottschalk.
Aber die Leute machen sich doch lustig über ihn.
Na, er ist schon ein... Also
ja, aber er ist nicht aufrichtig.
Weiß ich nicht.
Der hat seine Ehefrau von 60 Jahren verlassen.
Was ihn zu einem Menschen macht.
Absolut, ich kritisiere das nicht. Du hast es
gerade kritisiert.
Ich kritisiere nicht den Fakt, dass er seine Frau von 60 Jahren oder wie lange die da verheiratet sind waren, muss man sagen.
Ja.
Ich will damit nur sagen, er ist ein Showmaster und die Leute sind nicht dumm. Sie wissen, was ein Showmaster ist.
Ja, aber er ist schon ein krasser Sympathieträger, finde ich.
Meinst du nicht, dass Günther Jauch da noch besser wäre? Weißt du, wen wir holen? Der Ex-Tagesschau-Sprecher.
Oh, Jan Hofer.
Jan, komm mal rum. Oh. Lass mal impfen.
Hatte jetzt die Woche seinen Tages-Ciao. Ich glaube, das
er hat es mir nur nachgemacht. Eine Woche zuvor.
Ja, genau.
Ja.
Ich habe gehört, eine gewisse Rafael Hamdan will abtreten. Ich werde es vorher machen.
So, Jan in allen Ehren, super, vielen Dank für alles. Aber viel wichtiger, wer ist der Ersatz? Konstantin Schreiber. Und ich bin ausgerastet. Konstantin Schreiber sieht aus wie Ken von Barbie und Ken. Und er ist ein, wie ich finde, sehr, sehr guter Journalist. Die halbe arabische Welt feiert ihn, denn er als Deutscher, der deutsche Konstantin, moderiert im arabischen Fernsehen in Ägypten eine Wissenschaftssendung auf Arabisch.
Echt?
Und ich kann euch sagen, dieser Mann, der keine arabischen Wurzeln hat, spricht so ein perfektes Hocharabisch. Ich gebe jedes Mal vom Stuhl um. Meine Eltern sind so richtig, gucken mich so voller
Ekel?
Ehrlosigkeit an, so einer Motto, wie kann dieser Konstantin besseres Arabisch reden als du, und sie haben
Haram.
Recht. Ja, Harami, so richtig. Also es ist so, ich finde den so toll, und der hat auch zu Beginn der Flüchtlingskrise direkt ein Format, ich glaube bei der Deutschen Welle sogar gemacht, wo er Interviews oder wo er Deutschland erklärt, gemeinsam immer mit einem Geflüchteten auf Arabisch und auch eben auf Deutsch, und dann die jeweils anderen Untertitel darunter gesetzt hat. Und ich liebe es einfach, ihn sprechen zu hören, und das ist so toll, dass dieser Mann da steht, der nicht nur die arabische Kultur in diesem Land versteht, sondern die Sprache spricht. Er hat dort selbst gelebt. Jahrelang, und das ist so ein krasses Zeichen, finde ich, dass man sich für Konstantin Schreiber entschieden hat, und ich bin so stolz darauf, komischerweise. Ich bin wirklich stolz darauf. Check ihn ab.
Das fände ich auch ein Fortschritt.
Total. Mhm. Weißt du was? Das ist meine heutige Prediction. Wir kriegen
eine spontane Prediction.
Eine spontane Prediction. Konstantin wird sich in der nächsten Staffel hier mit uns unterhalten, und wir reden mit ihm über Chai und Rauch und die Tagesschau und wie wir künftig dort Chefs werden.
Also Konstantin Schreiber reiht sich ein in die ganzen anderen A-Promis, die jetzt schon alle safe zugesagt haben fürs Jahr 2021. wo wir gerade bei den Rubriken sind, ich habe noch eine auf Lager.
Oh ja.
Klischee-Busters. Warum, also es klingt immer so, als würde ich dir die Frage stellen, aber ich will die Frage einfach nur in die Runde geben. Warum kommen Männer oder warum kommen südländische Männer, especially aus dem Nahen Osten, so schwer in Clubs rein? Also Corona aktuell sowieso nicht, aber vor Corona.
Ich glaube tatsächlich, dass das verschiedene Gründe hat. Auf der einen Seite will man natürlich in einem Club ein gemischtes Publikum haben.
Ja.
Deswegen, es ist ja auch uncool, wenn du als Frau in einen Club gehst und du kommst da rein und du siehst auf einmal, du siehst nur Männer. Ja. Das ist ein ekliges Gefühl. So, das würde jetzt aber alle Männer betreffen. Ich glaube aber auch, so ein Türsteher denkt sich, okay, das ist eine Kartoffel und das ist ein Kanacke und ich muss die Waage halten. Ich glaube aber generell, dass Ausländer, gerade die aussehen wie ich, in männlich, okay. Wow, und der war gar nicht mal so gut. Aber okay.
Das Timing hat gepasst.
Ja, okay. Ich glaube tatsächlich, ey, ich kenne meine Pappenheimer. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, ich glaube schon, dass ein Joachim und der Hendrik und der Paul bei ihrem dritten Radler nicht so ganz krass auf die Kacke hauen wie meine drei Brüder, die Gin bestellen und eine Wodkaflasche und 10 Frauen um sich rumtanzen haben. Das ist natürlich ein hartes Klischee.
Ja.
Aber fuck it, ist doch wahr.
Ich muss dir da widersprechen, und zwar komplett.
Okay.
Ich habe in 8 Jahren Altstadt immer nur Ärger mit Engländern, mit Deutschen und mit Menschen aus den Niederlanden gehabt. Mhm. Genau ein einziges Mal mit südländisch aussehenden Menschen, ich glaube, es waren Marokkaner oder Türken, zumal der sogar noch zurück, also ich erkläre dir jetzt die Situation, ich bin aus der Bar gekommen und wollte in den Club, weil die Eis gebraucht haben, mach die Tür auf, sehe einen großen Mann mit schwarzen Haaren, das erste, was ich kriege, ist eine Faust ins Gesicht, fall zurück,
verdient,
rufe den T-Shirt und sag, Igor, halt den fest, er ist wirklich Igor, bester Mann, sag, Igor, halt den fest, der hat mich gerade ohne Grund geschlagen.
Hast du geweint?
Nein, natürlich nicht. nicht, aber ich habe nicht mal geblutet, wo ich dann auch zu ihm gesagt habe, Digga, wie schlägst du? Und dann hat er sich tatsächlich bei mir entschuldigt, okay, und hat gesagt, meine Jungs drinnen haben mir gesagt, dass ein blonder Typ draußen die angemacht hat und der gleich, okay, reinkommt. Klar hat er nicht richtig gehandelt, aber ja, dass er sich entschuldigt hat, hat mir zumindest gesagt, ja gut, falscher Zeit, falscher Ort, wie auch immer.
Ja, dann bist du der Ausländerflüsterer und ich bin die Rassistin. Super. Na toll.
Es ist okay.
Willkommen bei Chai und Rauch.
Und ansonsten tatsächlich immer nur Ärger mit Deutschen und ja, ich habe es gerade schon gesagt, Engländern und Co. Aber, also ich habe, mein Chef hatte zwei Bars und in der Mitte einen Club. Grüße gehen raus an ehemals Sweetheart, Mississippi und Nightclub.
Oh, die guten alten Zeiten.
Ja, die guten alten Zeiten. Nightclub ist der Laden, der früher mal Holzwurm hieß. Die haben dann umgebaut und dann Nightclub, wie auch immer. Und er hat von Anfang an gesagt, nein, er lässt auch Südländer rein. Also er lässt auch schwarze Haare, dunkle Haut, weil er halt auch selbst aus Afrika kommt und er fände es irgendwie komisch, nur Deutscher dann reinzulassen.
Ja, natürlich.
Und ich muss sagen, also die Polizei war nebenan im Club öfter als bei uns.
Weißt du, ich glaube, das Ding ist auch, man muss das ein bisschen differenzieren. Ich betrachte das ja auch alles nochmal so ein bisschen als Frau.
Ja.
Und ich gehe, also wenn ich jetzt in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs bin, ja, ich liebe meine Leute, ich liebe meine Herkunft, aber es ist, das sind jetzt einfach, das ist mein Erfahrungsbericht.
Ja.
Also wenn es wirklich unangenehm wurde, ich hatte schon so einige extrem unangenehme Situationen. Ich muss tatsächlich sagen, sogar oftmals mit Syrern. Mhm. Ich habe auch schon von Arabern so Sachen gehört wie so nach dem Motto, schämst du dich nicht, jetzt um diese Uhrzeit unterwegs zu sein? Und also ich werde das jetzt, ich sag das jetzt einfach so lapidar, aber also meine Leute werden das schon verstehen, ne?
Mhm.
Also ich als arabische Frau kann in diesem Land, in dem ich hier lebe, tun und lassen, was ich will. Und ich verbiete mir, dass irgendein arabischer Mann aus dem Nichts mich auf Arabisch anspricht und mich als Hure darstellt. Das ist mir schon passiert. Und das muss man halt sagen, ne? Ich bin erstens eine Frau und ich bin, und das sieht man mir an, aus dem Orient. Und ich glaube, dass sich dann einige eingeladen fühlen, einfach ihren Scheiß bei mir abzulassen.
Ja.
Das ist auch der Grund, warum ich zu dir, Sascha, sage, lass mal bitte beim Syrer essen, aber komm mit mir, weil ich habe einen Rock an. So, keiner wird mich anfassen, weil ich einen Rock anhabe.
Ja.
Aber die empfinden, nicht alle, um Himmels Willen, ich gehöre ja dazu.
Ja.
Aber es ist ein Signal, weil ich als arabische Frau, die weiß, wie die denken, kommen da trotzdem halt so an. Und die denken sich, ey, die weiß doch, wie wir drauf sind, so, warum macht die das trotzdem?
Ja.
Komplexes Thema, schwierig, lass uns damit aufhören.
Ja, aber ganz kurz, wo ich dir auf jeden Fall recht geben muss, ist, das mit der Frau-Männer-Verteilung.
Ja, genau.
Also die meisten Türsteher haben schon die Aufgabe, am besten sogar mehr Frauen als Männer reinzulassen. Und ich meine, vielleicht ist das auch nicht mehr aktuell, je später der Abend, desto mehr Männer, weil wenn die erstmal betrunken sind, kaufen die und kaufen die und kaufen die. Und Frauen, so zumindest das Klischee in der Clubszene, Frauen kaufen halt nicht so viel wie Männer. Und deswegen ist halt irgendwann, versuchst du dann wieder mehr Männer reinzulassen, um halt mehr Kohle zu machen.
Ah, krass, das ist interessant. Das habe ich nie bedacht.
Also war es bei uns damals, wie gesagt,
macht ja Sinn.
Alles subjektiv. Vielleicht haben auch alle anderen meiner Kollegen mehr Schläge von Südländern bekommen als ich. Aber wie gesagt, in meinen 7,5 Jahren, fast 8 Jahren, war es nicht der Fall.
Weißt du, da siehst du es auch wieder. Also ich habe jetzt gerade so meine Sicht der Dinge geschildert. Und das nochmal, das ist nur meine persönliche Erfahrung.
Genau.
Und es hat, glaube ich, sehr, sehr viel damit zu tun, dass ich es offensichtlich ist, dass ich nicht deutsch bin, sondern eben aus dem Orient komme. Und trotzdem sage ich euch, das ist auch wieder ein krasses Vorurteil, aber wenn du zwei Clubs hättest, in dem einen Club hast du 100 Kennex und in dem anderen hast du 150 Deutsche. Ja, ich sagte, die Frauen stellen sich auf jeden Fall dort an, wo die ganzen Kennex sind. Das ist einfach so.
Nein, glaube ich nicht.
Ein sehr, sehr, sehr großer Teil schon.
Warum?
Ja, weil südländische Männer etwas haben, was sehr viele Frauen lieben und brauchen.
Sprechen wir jetzt von Italienern und Spaniern oder sprechen wir von...
Ja, von Südländern im Allgemeinen.
Im Allgemeinen.
Ja, also ich differenziere das jetzt nicht.
Ja, weil es ist halt immer so dieses, die fassen so schnell an. Das, was du gerade halt auch gesagt hast, dass so schnell...
Nee, die wissen, wie es geht und deswegen fassen die halt nicht sofort an. Es geht nicht um das Grapschen, verstehst du?
Mhm.
Das ist so plakativ, so läuft das ja auch nicht.
Ja.
Es läuft ja viel...
Aber es gibt dieses Klischee halt, ja.
Klar, ja, aber es läuft ja viel perfider. Ja.
Willst du gerade aus dem Nähkästchen plaudern?
Nee, ich versuche mich zurückzuhalten.
Wie perfide läuft das denn?
Ich bin da tatsächlich die falsche Ansprechpartnerin für. Es ist wirklich so. Einfach okay. Weil, es ist einfach so. Also, ja. Weil ich finde das sehr schnell, für mich ist das fast schon beleidigend, wenn mich jemand anspricht, weil ich mich dann so frage, warte mal, was habe ich dem für ein Signal gegeben, dass er glaubt, er könne jetzt ankommen und mich ansprechen? Denn Männer tun das nur, wenn sie glauben, sie werden auch erfolgreich damit sein.
Naja, aber was spricht dagegen, eine Frau niveauvoll anzusprechen?
Ja, gar nichts. Ich habe nicht das mein Problem sind nicht die Männer oder mein Problem ist auch nicht die Tatsache, dass mich vielleicht jemand nett finden könnte, sondern ich hinterfrage sofort mich und denke mir, was hast du dem für ein Signal ausgestrahlt, dass er das Selbstbewusstsein hat, jetzt hier anzukommen und dich anzuquatschen? Weil ich der Überzeugung bin, ein Mann tut das nur, wenn er auch der Überzeugung ist, er wird damit Erfolg haben. Und ich will nicht, dass mich jemand anspricht, weil er denkt, ach, bei der Alten lande ich schon.
Okay.
Das ist sehr verkopft, ne?
Total verkopft.
Ja, deswegen werde ich auch für immer und ewig Single bleiben.
Ich wollte es nicht gesagt haben. Schön, dass du's gemacht hast.
Ja, ich bin komisch. Egal.
Aber umso schöner ist es, weil ja viele Südländer Probleme haben, in Clubs reinzukommen, umso schöner ist es, dass es Shisha-Bars gibt, die hoffentlich bald wieder aufmachen, die dann so ein...
Es ist ein Refugium.
Ja, absolut. Wo man sich dann trotzdem zurückziehen kann,
ja.
Wenn es dunkel wird.
Komischerweise, weißt du, das muss man auch unterscheiden. Ich war auch, also auch lange vor Corona, keine Ahnung, wie viele Jahre ich nicht mehr in einem richtigen Club war. Ja. Aber auch da gibt's halt einen Unterschied, ne? Also in einem Club, so empfinde ich das oder so habe ich das immer empfunden, ist das alles oder sind auch Männer im Übrigen jetzt ganz egal woher, ne? Gehen da so viel aggressiver ran als in Bars oder in, ja, eben so einer Shisha-Bar zum Beispiel oder so. Also habe ich das immer empfunden. Aber was erleben wir auch oft, Sascha, wenn wir zusammen unterwegs sind? Darüber haben wir vorhin noch gesprochen. Das erlebe ich ganz oft generell, wenn ich mit irgendeinem Mann unterwegs bin, seien das jetzt Freunde oder Kollegen. Ich bestelle zum Beispiel was oder möchte was fragen und ich kriege eine Antwort, aber die gucken nicht mich an, sondern immer den Mann neben mir. Mhm. Und ich weiß, dass das so in unserem Kulturkreis ist, das eigentlich eine krasse Form von Respekt, weil man dem Mann neben mir dann signalisierend so, ich werde jetzt nicht zu intim mit deiner Frau sozusagen. Mhm. Es ist total dämlich eigentlich und in meinem Weltbild auch fremd irgendwie, aber das passiert immer noch, nach wie vor. Ich reg mich jedes Mal drüber auf, aber ich weiß, es ist eigentlich nett gemeint.
Aber ich glaube, es ist oft ein Missverständnis. In der Gastro ist es so, also ich habe ja mal auch gekellnert, ich war nicht nur hinter der Bar, sondern habe manchmal auch gekellnert. Meistens zahlt ja der Mann. Mhm. Wenn du ihm mehr Beachtung gibst, gibt er mehr Trinkgeld. Wenn du nur seine Freundin beachtest, du verstehst, was ich meine, gibt er dir erst recht weniger Trinkgeld, weil er sich denkt, Digga, warum sprichst du die ganze Zeit mit meiner Freundin und nicht mit mir? Also es ist so eine Mischung aus deinem und meinem, also einmal dieses Trinkgeld-Ding, aber auch dieses Eifersuchtsding und
Genau. Ne? Also dieses Eifersucht, ich zoll diesem Mann Respekt, weil ich würde es ja auch scheiße finden, wenn ich jetzt ein Mann wäre, ich sitze da und ich merke, der Kellner so liebäugelt mit meiner Frau, ist ja auch nicht cool.
Nee, also, verdammt dreist.
Ja. Und gerade so, also wie gesagt, ne, bei uns Arabern und so ist das, glaub ich, nochmal so eine Schippe obendrauf. Es nervt mich trotzdem. Mann, so, ich frag dich was, antworte mir. Ich werde dich später bezahlen.
Du stellst die Frage, aber er antwortet immer mir so.
Ja. Oh, mein Gott, was eine Folge hier, Sascha Fassbender. Ja,
ein richtig schöner Jahresrückblick.
Ja, es war ein toller Jahresrückblick. Ja,
super.
Ich lass uns auch Shoutouts geben. Ich möchte deine Mama shoutouten, deine Mom, die mich letztens einfach so grüßte, einfach weil sie das Gefühl hat, wie hast du es so schön gesagt, sag's mir nochmal.
Sie hört immer unseren Podcast und hat deswegen das Gefühl, dass sie dich richtig gut kennen würde.
Ja, sie kennt mich auch voll gut.
Voll toll, ja. Ja, ich grüße natürlich auch deine Eltern, dein Dad, der mir meinen coolen Spitznamen gegeben hat.
Ja.
Und Grüße gehen natürlich raus an all unsere Gäste, an all unsere Supporter. War ein cooles Jahr.
Mega. Und wir sind gespannt auf alles, was kommt.
Absolut. Und deswegen allen einen guten Rutsch. Schöne Weihnachtstage.
Sascha, sag ciao.
Ciao. Und guten Rutsch.